Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Moin, liebe Gemeinde, hier in der Hoffnungskirche in Westrauderfehn und am Radio bei Radio Ostfriesland. In den letzten Wochen des Kirchenjahres geht es um die letzten Fragen. Letzte Woche ging es um das Ende der Welt, darum, dass unsere Welt Jesus entgegengeht und er kommt. Nächste Woche Ewigkeitssonntag, da geht es um unseren Tod, was passiert mit unseren Toten. Und heute geht es um unsere Verantwortung vor Gott. Unser Leben ist Geschenk und Aufgabe. Am Ende wird Gott fragen, was hast du mit dem Leben, das ich dir geschenkt habe, was hast du damit gemacht? Und dann ist es nicht so, wie das in den Witzen so häufig ist, dass Petrus da am Himmelstor steht und guckt, wen er rein oder rauslässt. Nein, am Ende wartet Jesus auf uns. Unser Retter ist dann auch unser Richter. Der, der sich am Kreuz für uns ausgesprochen hat, ist auch derjenige, der das letzte Wort über uns spricht. Im Wochenspruch heißt es, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Oder etwas moderner, im moderneren Deutsch, wir müssen alle vor Christus als unserem Richter persönlich erscheinen. Das hören wir heute am Volkstrauertag. Ein Tag der Erinnerung und Mahnung. Ein Tag, sich seiner Verantwortung klar zu werden. Hier und anderswo gedenken an die beiden Weltkriege, aber auch an Kriege und Kämpfe, die immer noch geführt werden. Gedenken auch an all das Leid, das mit jedem Krieg verbunden ist. Gott kann Verantwortung von uns fordern, weil er uns als verantwortungsbewusste Wesen geschaffen hat. Er stärke uns, dass wir tun, was wir tun sollen. Grüße an dieser Stelle die Abordnung der Feuerwehr und Germania mit den Vertretern, die heute da sind. Sie halten das immer noch in Ehren, diesen Tag, und sagen, da sind wir dabei, in diesen Zeiten natürlich mit den entsprechenden Abordnungen, sonst sind die Reihen hier vorne dann auch von der Feuerwehr auch nochmal anders gefüllt. Aber gut, dass wir die Erinnerung wachhalten. Einen herzlichen Gruß an Maren Hagedorn und Detlef Plaisir. Die werden etwas gleich zum Gottesdienst beitragen und in das hineinführen, was uns heute beschäftigt. Wir wollen beten. Du Gott, richtest über die Schuld der Menschen. Wir bekennen, wir sind schuldig vor dir. Wir wollen uns nicht herausreden, sondern Verantwortung übernehmen. Wir bitten dich, vergib uns und gib uns Kraft und Mut, dass wir Handlanger des Friedens werden, im Kleinen wie im Großen. Herr, Friede kommt von dir. Lass uns in deinem Frieden leben und aus ihm heraus handeln. Das bitten wir durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Frieden schafft in dieser Welt und in Ewigkeit. Amen.
Die letzten Kriegstage 1945 in Rauderfehn. Aus den Erinnerungen von Gerhard Brandt, Ilse Hamel, geborene Lai, und Wilhelm Lükenger. Am Tag der Einnahme von Collinghorst kreiste ein kleines Aufklärungsflugzeug über unserer Gegend. Neben unserem Haus hielten zwei deutsche Panzerspähwagen. Die Besatzung kam ins Haus und meine Mutter kochte Milch und briet Kartoffeln und Spiegeleier. Die Panzergrenadiere trugen auf dem Oberarm kleine Blechpanzer, manche drei, manche vier. Ich fragte nach der Bedeutung. Das seien Auszeichnungen, sagte einer der Soldaten. Ein Panzergrenadier, der vier Blechpanzer auf dem Oberarm seine Uniformjacke trage, habe vier feindliche Panzer abgeschossen. Wir kämpfen weiter, sagte einer der Soldaten, denn wir haben im Osten alles verloren. Frau und Kinder, Haus und Hof und die Heimat. Der Ortsteil Rajen wurde vom Krieg schwer getroffen. Am 9. April 1945 musste mein Vater unseren Nachbarn mit dem Ackerwagen vom Küstenkanal in Bockhorst holen. Tiefflieger hatten ihn auf seinem Schiff erschossen. Am 21. April war ich noch einmal am Untenende. Die ganzen Schaufenster waren mit Brettern zugenagelt und mit Durchhalteparolen beschrieben. Die ganze Ecke am Schwarzmoorweg brannte, der Feuerwehrschuppen, der Imkereischuppen mit ca. 100 Bienenkästen, insgesamt 17 Häuser. Bei der Tischlerei Hamel hatte eine Granate die Hintermauer durchschlagen. Sie flog zur Ladentür wieder heraus und verletzte einen deutschen Soldaten tödlich. Überall wurde geplündert. Im Vergleich mit Ostrauderfehn, wo im Umkreis der früheren Bilkerschen Gastwirtschaft und weiter in Richtung Idafehn fast alles in Schutt und Asche fiel, konnte in Westrauderfehn das gesamte Untenende mit dem alles überragenden Kirchturm und den anschließenden Wieken bei dem Geschäft Hagius unversehrt überstehen. Diese erstaunliche Tatsache ist zwei Fehncher Bürgern zu verdanken. Der Mittelschulrektor und Ortskommandant Hermann Bockstiegel konnte eine etwa 12 Mann starke deutsche Geschütztruppe, die neben dem heutigen Museum am Rajen Stellung bezogen hatte, zum Abzug bewegen, bevor die Brücken bei der Kirche gesprengt wurden. So gab es an diesem zentralen Punkt, Untenende, Rajen, erste Südwieke, Rauderwieke, keine Gegenwehr. Zusammen mit Karl Buß, dem Leiter der Warengenossenschaft an der Kleinbahn, signalisierte Hermann Bockstiegel dann den vom Westen über den Rajen vorrückenden Alliierten die kampflose Übergabe Westrauderfehns. Volkstrauer. Erst wurde das Volk geführt, um seine Helden zu trauern. Dann, im zerbrechlichen Frieden, galt die Trauer den Opfern beider Weltkriege. Heute gehen unsere Gedanken zu den gefallenen Familienangehörigen und Freunden. Heute gehen unsere Gedanken auch zu den Opfern von Krieg, Terror, Flucht und Vertreibung. Zuerst zu denen vor unserer Haustür. In Hanau, Hamburg, Dresden, Nizza, Lyon, Paris und Wien. Dann zu denen, die ja weit weg sind und die uns ja nicht betreffen. In Bergkarabach, Syrien, dem Jemen, in Mali, in Afghanistan, Somalia und im Nahen Osten. Und dann zu denen, die mit uns Tür an Tür wohnen, uns aber fremd bleiben, weil wir es so wollen. Denen, die unsere Gemeinde Rauderfehn jetzt ein sicherer Hafen sein soll. Doch die Ankerplätze in den Herzen, die fehlen noch. Heute stehen an den Gedenkorten in der Republik wieder jene, die dort schon vor 20 Jahren standen. Wird die Jugend von Trauer nicht berührt? Dann wird der Volkstrauertag mit denen sterben, die heute noch gedenken. Maren Hagedorn ist 16 Jahre alt. Sie sagt uns, welchen Blick die Jugend auf die Welt hat, auf eine Welt mit Flucht, Hass und Liebe. Sie sagt es in ihrer Sprache, in Slam-Poetry. Slam, das ist eine Tür, die ins Schloss fällt, laut und hörbar. 3 Minuten mit Maren Hagedorn.
An die lieben Leute da draußen, es gibt circa 7,47 Milliarden Menschen, 194 Länder und eine einzige Welt, die das alles irgendwie zusammenhält. Und du und ich, wir sind ein Teil davon. Ich habe mir schon so oft gedacht, Gedanken gemacht, wie krass es ist, dass es so viel Leben gibt, an denen ich keinen Anteil habe. Ich meine, mein Blick beschränkt sich doch nur auf die paar Menschen in meinem Leben, die sich Verwandte und Bekannte nennen. Die ernenne ich dann zu Prioritäten und erwählten Menschen, für die ich mich interessiere, in die ich Zeit investiere. Und wenn da was ist, betrifft es auch mich, denn die sind mir ja irgendwie wichtig. Doch lass mich mal mein und vielleicht auch dein Blick über den Tellerrand heben, die Leute aus anderen Schichten sehen, aufs Ganze gehen. Und so setze ich mich hin, nehme mir Zeit und bedenke meine politische Ungewissheit, übers Weltgeschehen mal abzulegen. Und auf einmal kann ich es kaum glauben, was ich da sehen muss. Mir war nicht bewusst, wie schlecht es den Menschen wirklich geht. Und das durch Dinge, die ich schon seit so langem als selbstverständlich sehe. Da ist Angst, Angst vor Verfolgung, vor Gewalt, vor Perspektivlosigkeit. Und die, die von den Verfolgten dann zu uns kommen, bekommen zwar die nötigen Dinge, aber nicht die nötige Liebe, um ganz anzukommen. Doch was lernt die Jugend? Sie lernt, auf Demos zu gehen, den Landtag ansprayen, Flugblätter zu verteilen, auf den Bahngleisen verweilen, alle Lehrer in der Schule zu nerven, die Kanzlerin mit Eier zu bewerfen. Ja, ich weiß, das sind so Sachen, die darf man eigentlich nicht machen. Ich würde am liebsten schreien, damit es jeder hören kann. Aber ich lasse es lieber. Mann, ich habe so viel zu sagen über dich und mich und die ganze Welt. Wieso können sich nicht einfach alle vertragen? Was ist so schwer daran, sich ein Land einfach zu teilen, anstatt ewig im Krieg zu verweilen? Am Verurteilen von Menschen, die glauben, bis hin zu erkennen, dass Hitler ein Arschloch war. Mann, ich hoffe, das wird auch bald den Neonazis klar. Leuten erlauben, ihre Meinung zu sagen, ohne sie gleich auf 2 Jahre Gefängnis zu verklagen. Es gibt so viel Schlechtes auf dieser Welt. Und du und ich und der ganze Rest, wir sehen und verstehen. Aber wir werden uns einfach umdrehen und gehen und sagen, es wird schnell wieder vergehen. Aber wir müssen hinsehen und uns eingestehen, es wird nicht so bald vergehen. Wir dürfen es nicht übersehen. Wir müssen aufstehen, es ansehen, angehen, um Hilfe erflehen. Und den Dingen, die geschehen, nachgehen, sie drehen, überstehen und schlussendlich zum Übel sagen, auf Wiedersehen. Erst wenn alle Menschen so denken und die Welt in diese Richtung lenken, wird sie so, wie sie sein soll, von allen gewollt. Dankeschön.
Du Gott des Friedens, wir bringen vor dich unser Entsetzen über so viel Gewalt und Blutvergießen auf unserer Erde. Wie lange noch sollen die das Gesetz des Handelns vorgeben, die voller Hass sind und skrupellos den Tod anderer Menschen planen? Wie lange noch müssen Unschuldige leiden und in ständiger Angst leben? Bewahre uns davor, uns anstecken zu lassen von menschenverachtenden Urteilen. Beende du den Terror und das Gemetzel. Breite Frieden aus über unsere zerrissene Welt und pflanze ein neues Herz, das für Versöhnung schlägt in die Rachsüchtigen.
Wir hören Gottes Wort aus dem 16. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dort heißt es: Jesus wandte sich seinen Jüngern zu und sprach: Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm: Was höre ich über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung, denn du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter: Was soll ich jetzt tun, da mein Herr mir die Verwaltung entzieht? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich.
Ich weiß, was ich tun werde, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schuldner seines Herrn, einer nach dem anderen, zu sich kommen und fragte den ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete: 100 Fass Öl. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib 50. Dann fragte er einen anderen: Wie viel bist du schuldig? Der antwortete: 100 Sack Weizen. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Herr, wir bitten dich, segne du dein Wort an uns. Segne Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt Geschichten, über die man sich ärgert. Heute ist ja eine Abordnung der Feuerwehr da. Deswegen nehme ich so ein Beispiel, wo ich mich drüber geärgert habe, als ich das in der Zeitung gelesen habe. Es ging um die Anschaffung dieser Drehleiter, dieses besonderen Fahrzeugs. Und dann liest man, dass die Gemeinden drumherum sagen: Das ist ja klasse. Finanziell beteiligen wollen wir uns nicht, aber wir leihen das gerne aus. Und man hatte auch schnell einen Paragraphen bei Hand, der dann sagte: Wir dürfen das auch gerne unentgeltlich ausleihen. Und wenn man das so liest, dann sitzt man da und sagt: Wie kann man nur so unverschämt sein? Geschichten, über die man sich ärgert. Jesus hatte auch immer wieder solche Geschichten auf Lager, die so richtig, ja, die Leute zum Ärgern gebracht hat. Dieses Gleichnis, das ich gerade gelesen habe, das gehört da ziemlich weit mit oben dazu. Die Machenschaften eines Managers, eines Vermögensverwalters fliegen auf. Und er bekommt die Kündigung. Er geht gar nicht gegen diese Kündigung an, er geht gar nicht vor Gericht. Der weiß ganz genau, da komme ich überhaupt nicht mit durch. Die haben mich jetzt erwischt, jetzt bin ich dran, jetzt muss ich einfach nur sehen, dass ich aus dieser Nummer wieder rauskomme. Und er ist so ehrlich mit sich selber, dass er sagt: Mit den Händen arbeiten, ich doch nicht. Das kommt für mich nicht in Frage. Und jetzt beim Amt irgendwie Hilfe beantragen, das will ich nicht, das mache ich nicht. Der Manager muss seinem Chef noch eine Schlussabrechnung vorlegen. Und das verschafft ihm die Zeit für einen letzten Betrug. Und er schadet seinem Chef noch einmal so richtig dolle. Er lässt nämlich die Schuldner antanzen. Er hat ihre Schuldscheine unter Verschluss, die Schuldner mit ihrer eigenen Handschrift ausfüllen mussten. Und nun nimmt er diese Schuldscheine und legt ihn den Schuldnern vor und sagt: Trag da mal deutlicher weniger ein. Und dann nehme ich diesen neuen Schuldschein. Und die Idee, die dahinter steckt, ist ganz einfach, das Modell: Du zahlst weniger Schulden und dafür komme ich anschließend, wenn ich hier nicht mehr arbeiten kann, irgendwie bei dir unter. Wenn man diese Geschichte so hört, dann fragt man sich so: Ja, wo steuert das wohl drauf zu? Wie geht das wohl aus? Und mir geht das so, dass ich denke, eigentlich warte ich nur darauf, dass dieser Manager am Ende mit dieser Geschichte ordentlich baden geht, dass er vor die Wand fährt, dass die Rechnung nicht aufgeht. Aber der letzte Satz der Geschichte, der lautet: Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er so klug gehandelt hatte. Dieser Typ, der wird am Ende gelobt. So ein Ärger. Und der Ärger wird noch größer, wenn man zu ergründen versucht: Wer ist eigentlich am Ende derjenige, der ihn lobt? Wer macht das eigentlich? Wenn man das so in der Bibel liest, dann ist das gar nicht so einfach zu entscheiden. Es könnte sein, dass der reiche Mann, der geschädigt wurde, dieses Lob ausspricht. Aber warum sollte der Geschädigte ihn loben? Das macht doch gar keinen Sinn, das macht die Geschichte ja nur noch schlimmer. Oder man könnte die Geschichte auch so lesen, dass das bedeutet, dass Jesus derjenige ist, der diesen Betrüger jetzt lobt. Aber wenn Jesus einen Betrüger lobt, was soll das denn bedeuten? Jesus wählt manchmal solche ärgerlichen Geschichten, dass die Zuhörer nicht einfach sagen, gute Geschichte, habe ich verstanden, jetzt weiß ich, worum es geht. Manchmal wählt er so ärgerliche Geschichten, um die Leute eben damit herauszufordern, um die Leute ja, zu ärgern, dass sie noch einmal drüber nachdenken und sich fragen, was sollte das denn jetzt eigentlich sein? Was soll das denn jetzt eigentlich wohl bedeuten? Im Umgang mit dem Geld ist der Manager sicherlich kein Vorbild. Warum ist er so klug? Man müsste jetzt eigentlich ein bisschen Zeit haben, dass man so sich miteinander austauscht und mal so eigene Ideen so äußert. Was könnte Jesus an diesem Verwalter wohl so vorbildlich finden? Dieses Gleichnis, das lädt ihm dazu ein, dass man ja seine eigenen Gedanken sich jetzt darüber macht. In dem Gleichnis geht es ja um den Umgang mit Geld. Und wenn man dann liest in der Bibel, was danach kommt, dann ist das auch das Thema, was dann da bleibt. Der Manager, ein schlechtes Beispiel für den Umgang mit Geld oder eben vielleicht einfach entlarvend. Ein Modell dafür, wie wir mit Geld umgehen können. Denn seine Devise, mit Geld umzugehen, ist ja erst einmal, dass er sagt, ich gehe so mit Geld um, dass es mir nützt. Kann man ja erstmal gar nicht so ganz viel gegen einwenden. Aber Jesus sagt, der Umgang mit Geld sollte ein anderer sein. Die Frage ist nicht als erstes, wie nützt es mir, sondern wie kann ich mit dem Geld, das ich habe, Gott und meinem Nächsten nützen. Und Jesus sagt nicht nur, setz das Geld gut ein, sondern er spitzt es so zu, dass er am Ende sagt, am Ende musst du entscheiden. Wem vertraust du in deinem Leben? Gott oder deinen eigenen Sicherheiten, deinem eigenen Geld? Im Alten Testament ist es so, dass gesagt wird, 10%, der zehnte Teil von deinen Erträgen, die sollst du Gott geben. Im Neuen Testament wird das so nicht wiederholt. Vielleicht haben die Juden, die Christen geworden sind, das einfach beibehalten, weil sie es nicht anders kannten. In der Apostelgeschichte wird erzählt, dass manche so viele von ihrem Hab und Gut gegeben haben, dass sie nachher selber arm wurden. Jesus legt das nicht fest und sagt nicht, es sind 10% oder es sind mehr, aber er sagt, das Geld ist ein Bereich deines Lebens, für den du Gott verantwortlich bist. Aber das Geld ist eben nur ein Bereich. Es kommt darauf an, dass jeder Bereich deines Lebens vor Gott verantwortet werden will. Das ist also das eine, was diese Geschichte so deutlich macht, wo es danach weitergeht. Wie gehen wir mit unserem Geld? Wie gehen wir verantwortlich vor Gott um? Aber damit ist ja noch nicht geklärt, was macht diesen Betrüger zu einem Vorbild? Ich glaube, klug ist dieser Mann darin, dass er zum einen seine Situation erkennt und dann entschlossen handelt. Er muss etwas tun, um seine Situation zu verbessern. Die Sache lässt sich nicht aussitzen und nicht verschieben. Erkennen, was die Stunde geschlagen hat, das ist das eine. Und da sind wir meistens ja auch ganz vorne mit dabei, dass wir sagen, das läuft verkehrt und das ist nicht gut. Dinge erkennen, das kann vielleicht der eine oder andere auch. Aber dann auch entsprechend zu handeln. Dann aus dem, was da erkannt ist, etwas zu machen. Das ist das andere. Und das ist die Herausforderung, das, was sie zu tun ist, dann auch zu tun und umzusetzen. Jesus gibt in der Regel keine 1:1-Anweisung, sondern er öffnet ein Thema und sagt, denk einmal darüber nach, wie sieht das vor Gott aus? Wie geht das mit deinem Geld? Wie geht das in anderen Lebensbereichen? Und dann ist es unsere Verantwortung, das umzusetzen. Ich habe mich gefreut, dass Maren und Detlef gesagt haben, wir gestalten diesen Gottesdienst mit. Dieser Blick noch einmal zurück auf die letzten Kriegstage und das hier in der Kirche zu sitzen und das noch einmal so zu hören. Wir haben das Glück, dass das Untenende einigermaßen erhalten bleiben konnte, weil Menschen sich eingesetzt haben und gesagt haben, jetzt bitte nicht mehr noch den letzten Widerstand, dann hätten wir das hier gar nicht mehr gehabt. Und dann zu hören, wie ist der Blick von jungen Leuten heute darauf, wie kriegerisch und zerstörerisch wir Menschen umgehen. Und ein paar Worte, die möchte ich noch einmal von dir aufnehmen. Ich kann es natürlich nicht so schön zitieren, dieses Slam oder wie man das nennt, das muss man schon irgendwie auch drauf haben. Aber ich fand das sehr das Ganze eindrücklich, aber eine Passage möchte ich noch mal nennen. Und du und ich und der ganze Rest, wir sehen und verstehen, aber wir werden uns einfach umdrehen und gehen und sagen, es wird schon schnell wieder verwehen. Aber wir müssen hinsehen und uns eingestehen, es wird nicht so bald vergehen. Wir dürfen es nicht übersehen, wir müssen aufstehen, es ansehen, angehen, Hilfe erflehen und den Dingen, die geschehen, nachgehen, sie drehen, überstehen und schlussendlich zum Übel sagen, auf Wiedersehen. Ich glaube, das ist so ein ganz klarer Blick auf unsere Situation. Die Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben, nicht nur an Volkstrauertag, in ganz vielen Bereichen, die gehen ja nicht einfach weg, nicht dadurch, dass wir sie benennen. Ich nehme nochmal das Beispiel von dem Feuerwehrfahrzeug. Das kostet ein paar hunderttausend Euro. Und das Geld dafür, das liegt in der Gemeinde auch nicht einfach rum, dass man sagen kann, ach, das nehmen wir von dem Konto. Sondern wenn die Gemeinde so ein Fahrzeug anschafft, dann muss sie dafür auch neues Geld aufnehmen, neu auch Schulden machen. Geld ausgeben, das man nicht hat, damit man aber in der Lage ist, Leben zu retten. Das ist eine Entscheidung, die sicherlich auch auf Widerspruch trifft und sagt, können wir dafür Geld ausgeben? Aber ich glaube, es ist eine mutige und es ist eine gute Entscheidung. Und sie zeigt, wenn wir Dinge ändern wollen, dann hat das ihren Preis. Dann kostet das. Erkennen, was notwendig ist und sagen, das wäre gut, etwas zu haben, das ist das eine. Aber das andere ist auch zu tun. Das heißt, es kostet uns und es tut uns weh, weil manchmal das auch heißt, wenn wir eine Sache uns annehmen und Geld in die Hand nehmen, dass wir an anderer Stelle sagen müssen, da können wir es jetzt nicht. Immer da, wo wir handeln, da kostet es und da kostet es Mut und da kostet es Kraft und es tut auch weh. Volkstrauertag. Der letzte Krieg in Deutschland ist so lange her, dass sich nur noch die Älteren und Ältesten erinnern können. Gott sei Dank. Aber die Abwesenheit von Krieg ist ja noch nicht Frieden. Und ich wundere mich doppelt, ich sage das einmal so, ich wundere mich doppelt. Einmal manchmal über Gesprächspartner, die so selbstverständlich Menschenverachtendes sagen, die Krieg in den Köpfen befördern. Und ich wundere mich manchmal dann auch über mich selber, dass ich das so stehen lasse, weil ich einfach keine Lust habe zu diskutieren, weil ich das Gefühl habe, da ändert sich doch nichts. Was bringt das? Aber erkennen und etwas tun, das gehört beides zusammen. Gott gebe uns Kraft dazu. Amen. Auf die Predigt, auf Gottes Wort wollen wir antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich möchte Sie bitten, zum Glaubensbekenntnis aufzustehen. Wir sprechen miteinander. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
Ja, ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgewirkt haben, an Maren Hagedorn und Detlef Plaisier, an Uwe Richter Klug und Bianca Brunken, die heute den Kirchenvorsteherdienst versehen, Sorina Grote für Musik und Gesang, für Gabriele Richter Klug für den Küsterdienst. Ganz herzlichen Dank. Die Kollekten der vergangenen Woche sehen Sie angeschlagen. Guten Morgen, Herr Doktor. Vielen Dank für Gaben. Gott segne die Verwendung und ja, dafür, dass wir ja auch so Verantwortung wahrnehmen können. Wir haben über das Geld gesprochen. Jesus hat über das Geld gesprochen. Wo können wir ja mit unserem Geld helfen und unterstützen? Das können wir auch mit der Kollekte am Ausgang. Wir haben das in dieser Zeit so, dass beim Turm wir für die Diakoniekasse unserer Kirchengemeinde sammeln. Das heißt, das kommt Menschen direkt zugute in unserem Bereich, in unserer Gemeinde. Im Turm sammeln wir dann auch für die weitere Welt, heute für Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Ja, dass Frieden wird, dafür muss man immer wieder arbeiten und Frieden und Völkerverständigung, das muss immer wieder neu gefördert werden. Und das geht am besten dadurch, dass man Menschen verschiedener Länder in Begegnung miteinander bringt, Aktion Sühnezeichen Friedensdienste versucht, Gräben zuzuschütten, neue Brücken zu bauen. Und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge führt junge Menschen aus ganz Europa auf Friedhöfen der Weltkriege zusammen. Und im gemeinsamen Arbeiten dort und miteinander unterwegs sein, wächst was Neues. Ganz herzliche Bitte, das auch mit zu unterstützen. Nächsten Mittwoch ist Buß- und Bettag. 19 Uhr wollen wir einen Gottesdienst hier in der Kirche feiern. Am nächsten Sonntag dann der letzte Sonntag dieses Kirchenjahres, der Ewigkeitssonntag. Dort sind diejenigen eingeladen, die schriftlich eingeladen, die einen Menschen in diesem vergangenen Jahr verloren haben. Damit wir die Abstandsregelung einhalten können, werden wir nächsten Sonntag zwei Gottesdienste feiern, einen um 10 und einen um 11.30 Uhr. Der ein oder andere von Ihnen möchte ja auch gerne kommen. Da die Bitte, melden Sie sich bitte einmal im Kirchenbüro vorher an, denn es wäre schade, wenn Sie nächsten Sonntag kommen und feststellen, um 10 Uhr geht es vielleicht gar nicht mehr. Um 11.30 Uhr hätte ich gekonnt. Auch das ist in besonderen Zeiten geschuldet, dass wir einmal gucken müssen, wie kann das gut gehen. Bitte anmelden im Kirchenbüro, wenn Sie nächsten Sonntag kommen wollen und dann vielleicht auch schon den 11.30 Uhr Termin so angehen, denn der 10 Uhr Termin, da sind schon einige Anmeldungen von denen, die eben schon Post gekriegt haben, weil in diesem Jahr jemand verstorben ist. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Wir wollen beten.
Herr unser Gott, was musst du wohl denken, wenn du auf unsere Erde guckst und siehst, wie wir Menschen meinen, mit Krieg Dinge wieder in Ordnung bringen zu können? Ja, wie können wir eigentlich darauf kommen, dass Menschen sterben müssen, damit wir Ansprüche und Ziele durchsetzen? Herr, erbarme du dich über uns. Und schenke du uns den Geist deines Friedens und deiner Liebe, dass wir Wege finden miteinander, nicht gegeneinander und ohne, dass wir den anderen vernichten wollen. Herr, erbarme du dich über uns. In der Stille wollen wir dir das Leid nennen, und das beklagen, was wir selber besonders auf dem Herzen tragen. Und gemeinsam beten wir, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und so geht mit dem Segen des Herrn. Er segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.